Wir müssen besonders aufpassen, dass ältere Bestände nicht abbrennen, dass junge Bestände gefördert werden und wir so eine Balance finden zwischen einem Wirtschaftswald, der eben für die Industrie gedacht ist, und einem Wald, der eine hohe Biodiversität aufzeigt.
Tauwetter. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis.
Bist du bereit, eine einzigartige Beziehung zu jemandem aufzubauen und gemeinsam mit ihm die Welt sicherer zu machen? Besonders wenn dieser jemand 4 Pfoten und ein Fell hat? Dann zeig uns, was du kannst. Und wir zeigen dir, was du bei uns werden kannst. Bewirb dich jetzt auf polizeikarriere.gv.at. Die Polizei. Starkes Team. Starker Job. Eine entgeltliche Information des BMI.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska Tschugan.
Und ich bin Christina Hiebtmeier.
Fast ein Jahr ist es her, dass ein verheerender Waldbrand im niederösterreichischen Schneeberg-Rax-Gebiet eine Fläche von 115 Hektar zerstört hat. 2 Wochen lang haben insgesamt 9000 Einsatzkräfte, 16 Hubschrauber und 2 Flugzeuge gegen die Flammen gekämpft. Geschätzter Schaden? 30 Millionen Euro. Es war der größte je in Österreich ausgebrochene Waldbrand bisher. Müssen wir uns auf noch mehr Brände einstellen? Unser heutiger Gast ist gerade dabei, die Hotspots in Österreich zu identifizieren, die besonders hohes Brandrisiko aufweisen. Er beschäftigt sich seit langem damit, wie man Wälder widerstandsfähiger machen kann gegen die Erderhitzung und forscht derzeit am IASA, dem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Laxenburg bei Wien. Willkommen, Florian Kraxner.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Kraxner. Vielleicht vorweg eine ganz grundsätzliche Frage. Besteht denn zwischen Waldbränden und dem Klimawandel ein Zusammenhang?
Ganz eindeutig ja. Der Klimawandel verursacht steigende Waldbrandgefahr, nicht nur bei uns, sondern global. Verschiedene Gebiete sind natürlich schon sehr stark vorbelastet, wo es zum Beispiel jetzt sehr viel brennt. Dort wird es auch in Zukunft noch mehr brennen. Und generell kann gesagt werden, dass natürlich die Trockenheit Stress bei Bäumen hervorruft und dieser Stress dann natürlich ein höheres Risiko bewirkt bezüglich Waldbrand, aber auch anderer Gefahren wie zum Beispiel dem Borkenkäfer.
Jetzt haben wir es in der Einleitung gehört. Im Rax-Gebiet gab es den bisher größten Waldbrand in Österreich. Das ist eher ungewöhnlich für unsere Breiten, ein Brand in diesem Ausmaß. Wie sieht es denn dort jetzt aus, ein Jahr danach?
Ja, das ist ganz interessant. Es erwartet jeder diese Bilder im Kopf habend, dass nach einem Waldbrand alles zerstört ist, da nur noch verkohlte Baumleichen herumstehen. Das Interessante ist, dass bei dem größten Event Österreichs vor circa genau einem Jahr eigentlich offensichtlich, zumindest jemand, der sich nicht gut auskennt, hier keine große Spuren sehen wird, zumindest aus der Ferne. Da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass Gott sei Dank der Brand in diesem Fall nicht auf die Kronen der Bäume übergegriffen hat und damit die meisten Bäume überleben konnten.
Warum ist das so?
Die Bäume dort, die betroffen waren in dem Waldbrandgebiet, sind Schwarzkiefern. Die meisten davon zumindest, die eine sehr dicke Borke haben und in ihrer Ökologie eigentlich auch ganz gut an Feuer angepasst sind. Schwarzkiefer keimt in Mineralboden. Das heißt, wenn die auf sehr bewachsenen Boden fällt, der Samen, dann kann die nicht keimen. Und idealerweise geht da erstmal ein Bodenfeuer durch und gibt sozusagen das Signal ab an die Kiefer, jetzt den Samen fallen zu lassen auf einem Boden, der einigermaßen, nennen wir es mal, aufgeräumt ist, wo die grobe Vegetation Region verbrannt wurde und die Kiefer gute Voraussetzungen zum Keimen findet. Das ist natürlich eine ökologische Sache, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt Waldbrand einerseits untersuchen, andererseits auch schon fast verteufeln. Ein Waldbrand, der natürlich außer Kontrolle gerät, ist eine sehr gefährliche Sache und muss natürlich in einem sehr dicht besiedelten Gebiet oder sehr oft von Touristen und Erholungssuchenden besuchten Gebiet unter Kontrolle gebracht werden oder klein gehalten werden.
Aber das heißt, man hatte Glück, weil wenn dort andere Baumsorten gewesen wären, würde das viel verheerendere Auswirkungen gehabt haben. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Es war also einerseits ein Unglück in dem Sinn, dass ein sehr schwieriger Geländeteil dieses Gebiets betroffen war, eine sehr starke Steigung, eine Südwand, ein Südhang, der besonders ausgetrocknet war. Und Hänge sind natürlich immer ganz besonders gefährlich, um Waldbrände zu bekämpfen. Man hat Schwierigkeiten, von welcher Seite man und ob man überhaupt dazukommt. Gibt es dort eine große Forststraßendichte, dass man mit Löschfahrzeugen zufahren kann, oder wie in diesem Fall die Infrastruktur eher schlecht war und wir nur aus der Luft den Waldbrand bekämpfen konnten. Gefährlich ist auch deswegen, weil ein Hang immer gewisse Aufwinde hat, der das Feuer dann ziemlich schnell nach oben treiben kann. Und wenn man denkt, man kann den Waldbrand von oben bekämpfen, dann ist das natürlich sehr gefährlich, weil das Feuer in Sekundenschnelle nach oben wandern kann und man da sich als Feuerwehrmann in Lebensgefahr begibt, besonders wenn das Gelände so steil ist, dass man sich kaum ohne Anseilen halten kann. Und nach unten hin ist es so, dass immer wieder verbrannte Baumstümpfe zum Beispiel nach unten rutschen oder kollern über den Hang und von unten das Feuer immer wieder neu anfachen. Deswegen war die Situation dort so schwierig. Zusätzlich kommt hinzu, dass der nahe Bach etwas wenig Wasser geführt hat, man den nicht gut nutzen konnte und man sowieso mit schwerem Gerät dann bekämpfen musste. Das heißt, es wurden Löschflugzeuge angefordert aus befreundeten Nachbarländern, die dann in der Donau auftanken mussten und ständig den Weg eben, sind sie ca. 120, 130 Kilometer zwischen dem Waldbrandgebiet in der Rax und der Umgebung von Wien, wo eben gut aufgetankt werden konnte, hin und her fliegen mussten. Und das dauert Zeit und kostet Energie und Geld.
Wir erinnern uns, glaube ich, noch alle an die spektakulären Bilder, die man da gesehen hat, wie die Löschflugzeuge in der Donau eben das Wasser geholt haben. Aber so ganz generell die Frage, sind die österreichischen Feuerwehren für solche Waldbrände eigentlich gut gerüstet?
Ich glaube, dass die österreichischen Feuerwehren einen großartigen Job hier machen. Ursprünglich ist das Gebiet ja sehr stark durchzogen von freiwilliger Feuerwehr, die natürlich auch vorwiegend darauf ausgerichtet sind, Häuserbrände, klassische Brände zu bekämpfen. In letzter Zeit haben die aber auch natürlich mehr und mehr Schulungen gemacht. Es wurden sogar Experten aus Österreich in Griechenland letztes Jahr eingesetzt, die dort mitgeholfen haben. Sehr, sehr große Waldbrände, also viel größere noch, als wir im Rax-Gebiet gesehen haben, zu bekämpfen. Und durch diese Einsätze hilft man natürlich nicht nur, sondern gewinnt auch Erfahrung und spezielle Kurse helfen da noch zusätzlich mit. Also ich glaube, dass generell die Feuerwehr in Österreich sehr gut vorbereitet ist. Das heißt aber trotzdem, dass das Gelände bei uns sehr schwierig ist. Man muss erstmal den Waldbrand sehr schnell entdecken, dann auch schnell eingreifen können. Und die Feuerwehren liegen ja nicht immer gerade am Fuße des Waldbrandes oder am Fuße des Berges, wo ein Waldbrand ausbricht, oder genau in der Zone, wo eben ja, entweder ein Blitzschlag oder in Österreich öfter vorkommend eine Unachtsamkeit, eine weggeworfene Zigarette, ein nicht gut gelöschtes Lagerfeuer oder Grill, dann einen Brand auslösen können. Und ich denke mir, dass wir in Zukunft an unseren Vorhersagemöglichkeiten arbeiten müssen, ganz speziell hier an der Kombination zwischen einer kurzfristigen Gefahr, Waldbrandgefahr, und einer langfristigen Vorhersage, welche Gebiete, wir nennen das Hotspots, besonders gefährdet sind. Und das muss natürlich betrachtet werden jetzt in den nächsten 3 Tagen, so wie die ZAMK zum Beispiel Vorhersagen macht, die Meteorologische Anstalt in Österreich, wo man besonders aufpassen muss. Aber für zum Beispiel spezielle Notfallpläne oder den Umbau in der Waldwirtschaft von gefährdeteren Baumarten zu weniger gefährdeteren Baumarten. Hier braucht man eine langzeitige Vorhersage, welche Gebiete besonders betroffen sind und wo man Prioritäten setzen muss.
Darauf möchten wir später noch ein bisschen detaillierter eingehen. Jetzt nochmal speziell zum Rax-Gebiet. Sie sagen, man merkt dort eigentlich kaum was mit einem ungeschulten Auge. Heißt das, da musste man jetzt auch nicht groß irgendwie aufforsten? Oder was ist da seither passiert im vergangenen Jahr?
Ja, also das ungeschulte Auge sieht den Waldbrand nicht. Nur an verschiedenen Stellen, wo doch ein etwas dunklerer Hintergrund durchschimmert, sieht man, dass die Flammen auch aufgrund der felsigen Situation und wahrscheinlich der heißen Abstrahlung vom Felsen auf die Kronen übergehen konnten und auch einige Bäume dem Waldbrand wirklich zum Opfer gefallen sind. Ansonsten hat sich der Brand vorwiegend am Boden entlang gezogen. Und hat dadurch natürlich schon Schaden angerichtet, besonders wegen der Situation der Exponiertheit dieses Hanges. Das heißt, ein Feuer geht durch und sorgt dafür einerseits, dass die Bodenvegetation verbrennt. Andererseits kann hier natürlich dann auch Erosion entstehen sehr schnell, weil einer langen Trockenperiode folgt bekanntlichermaßen irgendwann dann doch der Regen, und der kann auch in Form eines Starkregens niedergehen, der dann Teile des Bodens wegschwemmen kann. Und deswegen müssen die zuständigen Förster in diesem Revier, und das sind ja eigentlich Wiener und nicht Leute von der Rax, weil das ja auch zum Zuständigkeitsgebiet der Wiener Hochquellwasserleitung gehört und daher ist das Wiener Forstamt dafür zuständig, mussten die dort ziemlich schnell auch antierosive Maßnahmen ergreifen. Teilweise hat das mit Aufforstung zu tun, teilweise mussten aber auch Barrieren errichtet werden, musste der Unterwuchs verstärkt werden wieder. Und ja, wie gesagt, einige Bäume nachzubesetzen. Und hier kann man schon darauf schauen, dass man wirklich immer die richtige Baumwahl trifft. Zum Glück, und das haben wir vorhin nicht besprochen, hat es eben einen Waldabschnitt getroffen, der von Haus aus, wir sagen, resiliente Baumarten wie die Schwarzkiefer als Bestockung enthalten hat. Es hätte aber durchaus auch eine tiefer liegende Gegend oder eine eben etwas anders platzierte Gegend erwischen können, wo zum Beispiel sehr oft die Kiefer wächst, sehr oft die Fichte wächst, wollte ich sagen. Und dann wäre natürlich der Brand wahrscheinlich sehr schnell in die Kronen gegangen und hätte sehr viel mehr vom Bestand und vom Wert des Waldes auch zerstört. Und nicht nur den eigentlichen Wert als Holz natürlich, sondern auch den Wald als Ökosystemdienstleister bezüglich Schutz, Erosionsschutz, aber auch gesunder Luftfilter, Biotop für Ökosysteme etc.
Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur Brandursache. Ist die mittlerweile geklärt? Man ist ja immer changiert zwischen der Zigarette oder einem Lagerfeuer. Gibt es da schon Ergebnisse?
Soweit ich erfahren habe, wurde die weitere Ermittlung hier eingestellt. meines Erachtens ist das auch richtig, denn es macht keinen Unterschied, ob es jetzt eine Zigarette oder ein Lagerfeuer war. In beiden Fällen war es natürlich eine grobe Unachtsamkeit und hätten die Leute, die da jetzt verantwortlich war oder die Person, man weiß es nicht genau, grundlegende Dinge im Wald und die Gefahr, die nach so langer Trockenheit, wie es letztes Jahr eben gegeben hat, beachtet, dann hätte das eigentlich nicht passieren sollen. Und ich denke mir, dass wir hier auch noch einiges zu tun haben, um diesen Wissensstand in der Bevölkerung zu heben, dass einfach auch bei uns jetzt mit steigenden Temperaturen die Gefahr eines Waldbrandes unter Umständen sehr hoch bis hoch sein kann und da eben ein besonderes Verhalten erfordern, nämlich kein offenes Feuer, das sowieso verboten ist, aber auch kein Wegwerfen von Zigaretten etc. Einfach viel mehr aufpassen auf unseren Wald sozusagen.
Eigentlich sollte sich das von selbst verstehen, aber braucht man da noch Nachhilfe in Österreich, oder? Das ist ja in südlicheren Gefilden mehr bekannt.
Ja, eben. Ich denke mir, dass wir bis jetzt noch nicht sehr betroffen waren von den Feuern und das in den letzten Jahren eben auch statistisch gesehen es zu etwas häufigeren Bränden mit höherer Intensität und vielleicht auch mit größerer verbrannter Fläche kommt und dass diese Gefahr in den Gedankengängen sozusagen erst wirklich geweckt werden muss, dass man wirklich so aufpassen muss. Das heißt immer in den Alpen, hier gibt es genug Wasser, hier kann nichts passieren, alles ist sowieso immer feucht, aber das stimmt nicht. Erstens einmal hat es früher auch schon immer trockenere und feuchtere Jahre gegeben, aber dass sich das jetzt eben häufen wird, das müssen wir meines Erachtens schon in der Schule den Kindern beibringen, dass wir einfach umgehen können mit dem Wald, wenn wir den Wald besuchen, dass es gewisse Regeln gibt, die wir einhalten sollten. Und damit alleine schon etwas Wind aus der Gefahr nehmen.
Wie klimafit sind denn Österreichs Wälder generell?
Ich glaube, dass in den letzten Jahren schon sehr gut erkannt wurde, dass eine Fichte in Monokultur, am besten noch alle Bäume gleich alt, wirklich keinen zukunftsfitten Wald darstellen und daher der Umbau zu mehr Laubhölzern eingemischt schon sehr lange gestartet hat. Und in den letzten 2 bis 3 Jahren wurde noch einmal ganz eindeutig gezeigt, dass die Fichte eventuell an Standorttauglichkeit speziell in den tieferen Lagen verliert. Das heißt, die Fichte wird dort nicht überhaupt nicht mehr wachsen, sondern sie wird einfach Ertragseinbußen haben oder früher durch Trockenstress auch vom Borkenkäfer oder sogar vom Waldbrand erwischt werden und wird sich in höhere Lagen zurückziehen, wo aber, wie gesagt, trotzdem eben ein Feuer passieren kann und da auch die Fichte nicht so eine dicke Borke hat wie eine Kiefer und meistens auch eine, je nachdem wie dicht der Bestand ist, eine tiefgehende Beastung hat, dass es leicht ist, dass das Feuer, das eigentlich nur am Waldboden daherkommt, sehr leicht hinaufklettert, die Feuerleiter sozusagen durch die tiefsitzenden benadelten Äste der Fichte. Also ich denke mir, es zeichnet sich sehr klar ab, dass wir umdenken müssen, auch hier. Mittelfristig werden wir bestimmte Gegenden aussuchen müssen, wo die Fichte noch eine gute Chance hat, auch einen guten Ertrag zu liefern und andere Baumarten verstärkt mit einbringen. Das sind natürlich in erster Linie heimische Baumarten, vielleicht auch unterschiedliche Provenienzen, also Herkünfte von Fichten, die man hier nachpflanzen kann, wo man sich dann nicht unbedingt auf die Naturverjüngung 100% mehr verlassen sollte, denn die Naturverjüngung hat ja die gleiche Herkunft, die gleiche Provenienz. Wir brauchen aber eventuell widerstandsfähigere Arten aus anderen höheren Lagen zum Beispiel. Und wir müssen natürlich auch nachdenken, ob in manchen Fällen eine nicht heimische Baumart, die resilient gegen Feuer ist, aber auch ins Ökosystem passt und nicht invasiv ist, hier einen Platz in unserer Baumartengesellschaft findet.
Denken Sie da an eine bestimmte Sorte?
Ja, es hat Experimente gegeben seit über 100 Jahren, zum Beispiel mit Douglasia, die in manchen Gegenden ganz gut zurechtkommt. Und man hofft auch, dass die in vielen Fällen zum Beispiel die Fichte ersetzen kann. Wir sehen aber in unserer Modellierung auch, dass die Douglasie selbst auch in Schwierigkeiten kommt, speziell wenn wir am Klimawandel nicht sehr stark arbeiten. Und dann bekommen natürlich invasivere Arten wie die Robinie, die man speziell hier im Osten kennt, einen anderen Blickwinkel. Also die sind zwar invasiv, aber vielleicht kann man mit denen, wo sie sind, auch schon ganz gut arbeiten. Aber es ist natürlich nicht eine Fichte, die kerzengerades 20 Meter langes Holz von hervorragender Bauqualität liefert, sondern eine Robinie hat eben andere Eigenschaften, wird zurzeit sehr gerne für Gartenmöbel verwendet oder für Kinderspielplätze als Holz, weil es ist sehr gut für außen geeignet. Besser als die Fichte eigentlich, aber wächst halt nicht so schön gerade und leicht durch die Industrie verarbeitbar. Und hier müssen eben beide Seiten, der Waldbau und die Industrie, aufeinander zugehen. Was kann man jetzt machen? Aber es ist natürlich das nicht die einzige Art. Es gibt zum Beispiel die Roteiche, der man entsprechend Hoffnung entgegenbringt, die ein qualitativ sehr hochwertiges Holz mit sich bringt, ähnlich wie die heimische Eiche, aber natürlich auch entsprechend langsamer wächst, wie alle Hartholz- und Laubarten diesbezüglich eben nicht so ein beliebter Baum sind im Forstbetrieb oder auch in der Industrie wie die Fichte. Aber ich denke mir eben, hier muss auf beiden Seiten umgedacht werden.
Die Tanne wird ja auch ganz gern ersetzt, ersetzt auch gern die Fichte. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das keine gute Idee?
In verschiedenen Lagen absolut eine gute Idee. Was hier erwähnt werden muss, ist natürlich auch, dass die Fichte, aber noch viel mehr die Tanne, sehr oft dem Rotwildverbiss zum Opfer fällt. Das heißt, wir müssen hier auch mit der Jägerschaft sehr stark zusammenarbeiten, die in vielen Fällen nicht hinterherkommt, die Population des Rotwildes einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Und das natürlich auch einen Bestand sehr stark schädigen kann, wenn er verbissen wird. Das heißt, der Kronentrieb wird zum Beispiel abgenagt, weil der besonders gut schmeckt und ist auch verständlich. Ich würde das als Reh auch machen. Aber wenn man hier eben einen Bestand umbauen will oder nicht mit Naturverjüngung arbeiten will, dann ist eben besonderer Schutz nötig, der sehr teuer ist. Und ich denke mir, eine starke Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel oder im Umwandeln unseres Waldes in Richtung eines sehr klimafitten Waldes ist auch die Rotwildpopulation einigermaßen vernünftig und klein zu halten.
Sie beschäftigen sich ja jetzt mit einer Landkarte der Hotspots in Österreich. Gibt es da schon erste Ergebnisse? Wo ist es besonders haarig?
Genau, ich komme eigentlich gerade jetzt aus dem Kick-Off-Meeting, das heißt das erste Treffen in unserem neuen Projekt, das wir zusammen mit dem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse, der BOKU und dem BFW, der Forstlichen Versuchsanstalt, beantragt haben und glücklicherweise auch genehmigt bekommen haben vom ACRP in Österreich, dem Klimafonds. Und hier ist die Grundidee, dass wir eine neue und verbesserte und langfristig in die Zukunft schauende Feuer-Hotspot-Risikomappe erstellen. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber man muss sich vorstellen, dass wir ein Waldbrandmodell haben, das einigermaßen mit den nötigsten Dingen auskommt, weil ja Daten sehr schwierig zu erlangen sind. Und jetzt wollen wir aber, nachdem wir hier sozusagen die Creme de la Creme an Forstwissenschaften in Österreich zusammengebracht haben, die alle Daten zusammenführen und dadurch eine verbesserte Vorschau geben, die mittel- und langfristig vor allem sein sollte, wo sind die gefährdeten Waldbrandgebiete in Österreich. Und wir müssen daher wissen, zum Beispiel von der Forstlichen Versuchsanstalt, wo stehen welche Baumarten. Wir müssen von der BOKU wissen, wo wächst welcher Unterwuchs, wie schnell brennt gewisser Unterwuchs. Wir müssen von der BOKU auch wissen, was sind die Klimadaten, die meteorologische Einheit der BOKU hilft hier auch mit. Und ganz besonders ist dieser Schritt, wir nennen das eher biophysikalische Modellierung und prozessorientierte Modellierung mit einer sozialen Perspektive zu verbinden. Und das ist hier die Verbindung hin zur Tourismuswelt. Unsere Hypothese geht davon aus, dass wir eine verwehrte Waldbrandgefahr in der Zukunft bekommen, aber dass Österreich auch ein sehr wichtiges Tourismusland ist und Waldbrand dadurch eher eine abschreckende Sache ist, die den Tourismus nicht gerade ankurbelt oder sogar gefährdet. Es gefährdet Menschenleben, aber auf der anderen Seite kann Tourismus natürlich auch eine Ursache für einen Waldbrand sein. Das heißt, je mehr Leute kommen und gewisse Wege benutzen, desto höher steigt die Gefahr, dass einmal eine Unachtsamkeit in einer besonders trockenen Periode passiert und hier ein Waldbrand entsteht. Und hier wollen wir diese Wechselwirkung zwischen welche Gegend in Österreich ist besonders exponiert und möglicher Gefahr durch, aber auch für den Tourismus identifizieren und hier gemeinsam zum Beispiel mit den verschiedenen Tourismusbüros, aber auch mit den Ministerien und mit der entsprechenden Forstbehörde in Wien, wenn wir speziell über die RAX sprechen, zusammenarbeiten und hier eine zukunftsfähige Planung ermöglichen, wo dann auch die Politik mehr oder weniger unsere Daten aufschnappen kann und daraus gute Regelungen machen kann und den Bürgermeister mehr oder weniger unterstützen können, wenn wirklich Gefahr droht, dass hier genügend Information an Wanderer ausgegeben werden kann, welche Wege eher zu meiden sind oder im Extremfall, wenn es wirklich sehr gefährlich ist, Wege sogar zu sperren. Das klingt jetzt etwas hart in einem Tourismusland, aber das ist auch vorwiegend zum Schutz der Leute gedacht, weil wenn die in einen Waldbrand kommen sollten, egal wodurch der ausgelöst ist, dann kann die Situation natürlich sehr schnell brenzlig werden und Menschenleben können gefährdet sein.
Jetzt sind Sie da ganz am Anfang, Sie haben es gesagt, aber kristallisieren sich da schon irgendwie Regionen heraus, wo Sie sagen, die sind besonders waldbrandgefährdet?
Wir wissen natürlich aus der Erfahrung von vorhergehenden Projekten, dass es Gebiete gibt, die in Österreich besonders gefährdet sind, auch vom Klimawandel natürlich besonders gefährdet sind. Und hier sehen wir, dass eben mehr oder weniger vom Südosten ein Temperaturanstieg kommt und zugleich ein Niederschlagsverlust über das Jahr gesehen. Der Niederschlag verteilt sich anders und in diesen Gebieten Gebieten kann natürlich sehr schnell Stress entstehen, Stress für die Bäume durch zu wenig Wasser, zu hohe Temperaturen. Und dann kann natürlich ein Waldbrand eher ausgelöst werden als in Gebieten, wo die Temperatur noch nicht so stark ansteigt oder in höheren Lagen des der Zentralalpen weiter westlich. Das heißt, eher der Osten, eher die Tiefebenen zwischen den Ausläufern der Alpen Rax-Schneeberg und dem Wien, dem Wienbecken, aber auch nördlich davon, sind etwas mehr gefährdet als andere Gegenden. Was wir aber wollen, ist eben diese Brückenbildung zwischen einer kurzfristigen Vorhersage, quasi einer Warnung, die zum Beispiel eben die Meteorologische Zentralanstalt schon auf ihrer Webpage sagen kann. Die schauen die nächsten 3 Tage an und sagen, wie gefährlich es ist in den verschiedenen Gebieten. Die Brücke zu den mittel- und langfristigen Vorhersagen, um entsprechende Regelungen machen zu können. Wo müssen wir speziell mit einem Waldumbau zum klimafitten Wald anfangen? Wo stehen in sehr gefährdeten Gebieten noch resiliente Baumarten, die sobald wie möglich umgewandelt werden sollten in resilientere Baumarten? Wo müssen wir eventuell noch einen Feuerwehrstützpunkt stationieren, um schneller in gefährdeten Gebieten zu sein? Oder wo könnte eine größere Dichte an Forststraßen noch helfen? Oder sogar in größeren Verbund mit anderen EU-Staaten, wie schnell können zum Beispiel Flugzeuge aus Italien irgendwie aushelfen, weil wir ja wissen, wo unsere gefährdeten Gebiete sind.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch zu einem anderen Thema, das auch sehr wichtig ist. Wälder gelten ja als extrem wichtige CO2-Speicher. Stimmt es, dass die Wälder in Dürre- und Trockenperioden weniger speichern können?
Ja, also das stimmt. Ein Baum, der gestresst ist, der investiert weniger in Wachstum, und Wachstum heißt eigentlich CO2-Speicher. Das heißt, ein Baum, der relativ schnell wächst und zugleich noch relativ dichtes Holz hat, da kann man sagen, dass der am meisten CO2 speichert. Und natürlich gibt es da auch einen Altersunterschied. Ein jüngerer Wald speichert im Verhältnis zum alten Wald mehr, weil er mehr aufnimmt, mehr CO2. Ja. Das heißt, ein alter Wald hat vielleicht einen sehr starken Bestand an CO2, weil er schon sehr dicke Bäume hat, und man muss sich vorstellen, dass da das CO2 im Holz drin liegt, aber er wächst nicht mehr so stark zu wie ein sehr vitaler junger Wald, der natürlich sehr viel mehr aufnimmt und in Holz umwandelt wie ein alter Wald. Das sind so die Unterschiede, die man hier bedenken muss. Und gut, dass Sie mich daran erinnern, das ist ein extrem wichtiges Thema und auch mit Waldbrand verbunden, denn unser Ziel ist ja, durch nachhaltige Bewirtschaftung sowohl eine sehr gute Holzqualität zu erzielen, um das Holz zu verkaufen, wie auch zu maximieren bezüglich der Speicherkapazität, der CO2-Speicherkapazität. Und wenn hier natürlich wir es nicht schaffen, den Wald vor Waldbränden zu beschützen, dann reduzieren wir den stockenden Gehalt an CO2 in den Bäumen und verlangsamen natürlich das Wachstum. Das heißt, jeder Baum, der abbrennt, oder jeder Waldbestand, der abbrennt, wird so sozusagen auf Null zurückgesetzt und muss wieder von vorne anfangen, in eine sehr produktive Phase zu kommen, wo er besonders viel CO2 speichert und dann sehr dick wird nach 100 Jahren jeder Baum und dann mehr oder weniger die Lebensleistung eines Baumes in sich trägt und dann eben schon weniger zuwächst, was dann eigentlich ein guter Moment wäre, auch diesen Baum zu ernten und durch einen jüngeren Baum zu ersetzen. Und dann muss man natürlich auch noch die Biodiversitätskomponente berücksichtigen, wo ein besonderer Wert wiederum in den älteren Beständen besteht. und wir daher besonders aufpassen müssen, dass ältere Bestände nicht abbrennen, dass junge Bestände gefördert werden und wir so eine Balance finden zwischen einem Wirtschaftswald, der eben für die Industrie gedacht ist, einem Wald, der besonders viel speichert, um eben Klimawandel zu mindern, und einem Wald, der eine hohe Biodiversität aufzeigt. Und eine Idee ist, das alles zugleich in einem Waldstück zu machen, oder wir identifizieren Gegenden, die besonders gut sind bezüglich Biodiversität, oder Gegenden, die besonders gut sind, um ein schnelles Wachstum voranzutreiben, um zugleich Holz zu produzieren für die Industrie, aber auch während der Wachstumsphase das CO2 zu speichern. Und je nachdem, was dann aus diesem Baum wird, zum Beispiel ein Möbelstück oder ein Dachstuhl, kann das CO2 ja sehr lange gespeichert werden. Wenn wir Papier daraus produzieren, ist diese Return Rate oder dieser bioökonomische Faktor nur sehr kurz. Und eben eines Waldes, wo wir mehr oder weniger versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Ja, also da könnten unsere Modelle helfen zu optimieren, und zusätzlich haben wir dann diese Hotspot-Map für die zukünftigen, sagen wir, 100 Jahre, die ungefähr der Lebenszeit eines Baumes entsprechen, und können dann sagen, wo wir besonders auf unsere Wälder aufpassen müssen. Generell müssen wir sowieso aufpassen, aber es gibt natürlich Gegenden, die besonders gefährdet sind, wie wir vorhin schon besprochen haben.
Und die Balance jetzt zwischen diesen drei Typen, wie funktioniert denn die Balance in Österreich? Hauptsächlich gibt es hierzulande Wirtschaftswald, oder ist das ein falscher Eindruck?
Ein Großteil des österreichischen Waldes ist bewirtschaftet und ist nachweislich nachhaltig bewirtschaftet. Verschiedene Zertifizierungslabels sind hier für die österreichische nachhaltige Waldbewirtschaftung vergeben. Optimal, das kommt darauf an, was wir vorwiegend erreichen wollen. Wenn wir jetzt vorwiegend CO2 speichern wollen in unserem Wald, dann müssen wir mehr Wald länger wachsen lassen und länger CO2 speichern, bevor wieder die nächste Generation übernimmt. Wichtig ist auch, dass wir hier unterschiedliche Altersstrukturen haben und verschiedenste Baumarten. Wenn wir zum Beispiel Biodiversität in den Vordergrund stellen, dann müssen wir mehr Wälder unter Schutz stellen und nicht bewirtschaften. Hier muss man aber wiederum aufpassen, dass eine Nichtbewirtschaftung gefährlich werden kann bezüglich der Waldbrandgefahr. Und hier muss man ein gutes Zwischenmaß finden. Und andere Gegenden, zum Beispiel sehr stark bewirtschaften, um auch die Industrie hier beliefern zu können. Und in Österreich, denke ich mir, haben wir ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Natürlich ist immer noch Raum nach oben. Aber ich denke mir, Österreich gilt auch nicht umsonst als Vorzeigeland bezüglich Waldwirtschaft. Vielleicht kann ich da noch etwas anfügen, dass es auch wichtig zu wissen ist, dass wir, solange die Statistik geführt wird, noch nie so viel Wald in Österreich hatten. Das heißt, auch wenn hier andere Meldungen im Umlauf sind, die Waldfläche nimmt jährlich zu, und zwar gar nicht wenig. Sehr viel in der Höhe, aber auch im Ausmaß, im Zuwachs. Das heißt, eigentlich haben wir eine sehr gute Situation gegenwärtig, die wir versuchen müssen zu erhalten. Es wird eine sehr hohe Erwartung und Anforderung an den Wald gestellt. Der Wald soll Erholungsgebiet sein. Er soll eben Biodiversität, Schutz und Lebensraum geben. Er soll die Industrie zufriedenstellen. Wir alle wandern gerne. Also das sind alles wichtige Dinge. Er soll aber vorwiegend auch eben den Klimawandel mindern. Und hier müssen wir sehr darauf achten, dass wir einerseits wirklich versuchen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. Das ist extrem wichtig, um auch dem Wald zu helfen. Denn zum Beispiel ein Waldbrand emittiert ja seinerseits CO2 und feuert dadurch auch den Klimawandel wieder an. Das heißt, wir müssen versuchen, ein entsprechendes Waldmanagement zu erreichen, das die Gefahr für Waldbrand reduziert, aber auch in unserem alltäglichen Leben das Auto öfter stehen lassen und versuchen, fossile Energieträger zu vermeiden.
Das ist auf jeden Fall ein würdiges Schlusswort. Vielen Dank, Florian Kraxner. Danke fürs Kommen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify.
Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.